Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Heute spannende Folge, finde ich. Wir leben ja in turbulenten Zeiten. Ja, letzte Woche mit dem Herrn Kubicki auch diskutiert, was so auf uns zukommt. Was ja ziemlich sicher zu sein scheint, ist, dass der Einkommensteuerspitzensatz nochmal steigt. Und die Frage, die sich ja viele stellen, ist, was kann ich eigentlich dagegen tun? Und eine Sache, die man dagegen tun kann, ist ja vielleicht Verluste zu erzielen, auch in seiner persönlichen Steuererklärung, damit man dann vielleicht, wenn man als Gewerbetreibender oder Angestellter so hohe Steuern zahlen muss, mit diesen Verlusten das Ganze ausgleichen kann. Das geht ja zum Beispiel mit Immobilien und da würde ich heute gerne mal mit dir drüber sprechen, über das Thema Immobilien und wie man die vielleicht nutzen kann, um sich gegen dieses Thema zu wappnen. Ich finde es aber ganz interessant, also zumindest war es für mich interessant, dass es auch nochmal so zwei, drei Neuerungen gibt bei diesem gesamten Vorhaben, die ja auch heiß diskutiert werden. Da geht es ja um das Einkommensteuerreformgesetz 2027. Da war ja dann plötzlich auch drin, dass der Rabattfreibetrag wegfällt, also für Mitarbeiter, die beispielsweise den Porsche vergünstigt vom Werk kaufen können. Gibt es ja einen Rabattfreibetrag, 1.080 Euro ist der momentan. Und da will man also offensichtlich auch ein wenig, der soll wegfallen, ne? Und das ist schon auch interessant, oder? Wie siehst du das?
Ja, ist ein bisschen unnötig, weil am Ende ist es ja auch eine Vereinfachungsregelung, wenn man jetzt beispielsweise eben, ich glaube, der Porsche ist schon ein Extrembeispiel, aber dass man mal irgendwie eigene Produkte, Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ist, glaube ich, relativ normal. Und dann hat man eben diese Vereinfachung, diese 1.080 Euro. Ja, zusätzlich ist ein bisschen mehr, weil am Ende muss man noch 96% von dem Ladenpreis dann beispielsweise, wenn man jetzt, was weiß ich, in im Modegeschäft arbeitet, dann ansetzt und hat dann 1.080 Euro frei. Und das ist dann schon ganz gut, dass halt da jetzt das nicht irgendwie extra nochmal an der Lohnsteuer berücksichtigt werden muss. Ja, trifft so ein bisschen den kleinen Mann, die kleine Frau, je nachdem. Ja. Und jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen eine unnötige Änderung. Und wenn man denkt, dass Finanzminister von der SPD ist, verstehe ich es kaum, weil Spitzenverdiener, denke ich mal, da die nutzen den Rabattfreibetrag jetzt nicht so intensiv. Ja, und als jemand, der aktuell bei der SPD, habe ich gerade gesehen, auf dem Instagram-Kanal ganz, ganz oben gelistet ist, muss ich doch sagen, das ist irgendwie unnötig.
Du bist da gelistet?
Ja. Oh. Ja, ich hab mit dem Herrn Glüssendorf auf den Podcast, ja, mit einem Reel, also ich bin ja da direkt zurückgeflogen von San Francisco zum SPD-Podcast. Die haben mich eingeladen und bin ich halt da hingegangen ins Willy Brandt-Haus und jetzt ist gerade ein Reel online gekommen. Ob man eine Robotersteuer brauchen. Und das ist jetzt irgendwie bei der SPD und auf dem Instagram-Kanal da ganz oben. Also wenn man jetzt Standaufnahme jetzt auf dem SPD-Instagram-Kanal guckt, dann bin ich da irgendwie oben.
Na, jetzt dir das mal träumen lassen, dass du
ich werde wieder runterrutschen. Ich denke jetzt nicht, dass ich mich festpinnen wie die Umarmung von Bärbel Baas und Lars Klingbeil, die ist schon seit Mitte 2025 festgepinkt. Ich denke nicht, dass ich da ewig oben bleiben werde. Aber aktuell tatsächlich bin ich ganz oben bei der SPD.
Die nächste Rolex-Wegnahme-Ankündigung würde ich dann wahrscheinlich
da ich ja nur eine Apple Watch habe, trifft es mich nicht. Aber ja. Ja, lass uns doch mal auf Vermietung und Verpachtung kommen, weil im Gegensatz zu der Robotersteuer gibt es natürlich die Einkommensteuer schon real. Und die Vermietung und Verpachtung ist eine der 7 Einkunftsarten, die wahrscheinlich, was auch die Verluste angeht, vielleicht am interessantesten ist. Weil am Ende ist es ja so, wenn ich ganz normal eine Wohnung vermiete, da muss das Finanzamt mal vereinfacht gesagt die Verluste auch anerkennen. Ja, gibt ein paar Ausnahmen noch, Ferienwohnung, pipapo. Aber wenn ich jetzt ganz normal eine Wohnung vermiete, an fremden Dritten das langfristig mache, dann wird angenommen, ich will damit Überschüsse erzielen und dementsprechend, wenn es auch mal Verluste in einem Jahr gibt oder auch in mehreren Jahren, dann muss das Finanzamt das anerkennen. Gleichzeitig kann man die Immobilie dann, wenn man sie vermietet hat, nach 10 Jahren, zumindest aktuell noch, steuerfrei verkaufen. Und das ist ja natürlich ganz interessant, weil A, zahle ich auf einen Verkaufsgewinn dann nach 10 Jahren Vermietung keine Steuern. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, dann die Einkommensteuer zu drücken, weil da kann man natürlich die Einkünfte auch verrechnen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Job habe, wo ich positive Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit habe und dann habe ich eine Wohnung beispielsweise, die ich vermietet habe, negative Einkünfte, kann man die Sachen gegenrechnen und dann kann es im Extremfall sein, dass man vielleicht gar keine Steuern oder weniger Steuern in diesem Jahr zahlt und dementsprechend sind diese Kosten mit der Immobilie eigentlich relativ dankbar.
Ja, zumal man sich ja überlegen muss, wie kommt man denn überhaupt in die Verlustzone? Und natürlich kommt man in die Verlustzone, indem man mehr Ausgaben hat als Einnahmen, also konkret mehr Werbungskosten als Einnahmen. Und dann ist natürlich die Frage, die sich anschließt, was sind denn Werbungskosten, die man jetzt bei der Immobilie ansetzen kann? Und da wird es ja super spannend, weil ja teilweise, also ich spreche auf die Abschreibung ziele ich ab, ja. Das sind ja dann Kosten, die jetzt nicht unbedingt sofort liquiditätswirksam werden. Also natürlich auf lange Sicht schon, weil man das Objekt ja erstmal kaufen muss, aber das macht das Ganze ja so interessant, dass ich vielleicht in Summe gar keinen negativen Cashflow habe, also gar nicht mehr Geld monatlich reinstecke, als ich rausbekomme in Form der Miete, aber trotzdem in der Verlustzone lande und das gelingt eben beispielsweise, indem man hohe Abschreibungen hat. Aber vielleicht eins nach dem anderen. Was kann man für Kosten geltend machen oder wollen wir direkt in die Abschreibung reinspringen, weil das ja der größte Posten ist?
Ach, lass uns doch mal reinspringen. Ich meine, was viele so ein bisschen falsch verstehen, ist, dass man, wenn man jetzt ein Darlehen hat und die Immobilie bei der Bank finanziert, was ich früher auch auf der anderen Seite des Schreibtisches gemacht habe, dann denken viele irgendwie, man kann irgendwie die komplette Darlehensrate von der Steuer absetzen, aber dem ist nicht so. Man kann nur den Zinsanteil absetzen. Jetzt sind die Zinsen mittlerweile wieder relativ hoch, aber es gab auch schon Zeiten mit 0,9% Zinsen statt 3,9% Zinsen. Den musst du jetzt erstmal bekommen. Ja. Und man kann eben nur die Zinszahlung absetzen in der Rate und nicht die Tilgung. Dafür kann ich die Abschreibung vor sich des Gebäudes absetzen und muss dementsprechend auch den Kaufpreis aufteilen in Gebäude und Grund und Boden, also da, wo das Gebäude draufsteht, gibt es so eine schöne Berechnungshilfe des Bundesfinanzministeriums. Man ist da nicht dran gebunden. Ja? Man sollte allerdings, bevor man irgendwie zum Notar geht, da eine Aufteilung treffen, weil das Finanzamt muss sich zumindest, wenn jetzt keine Anzeichen gegen eine Fantasieaufteilung sind, dann auch an die Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude im Notarvertrag halten. Aber wie gesagt, nur Gebäude kann man abschreiben. So der Standardsatz, ja, zumindest wenn man nach 1924 und vor 2023 das Gebäude fertiggestellt hat, sind 2%. Pro Jahr vom Gebäude, was man abschreiben kann. Jetzt neuere Bauten kann man mittlerweile mit 3% abschreiben. Ja, davor, also vor 1924, dann 2,5% der Gebäudeanschaffungskosten pro Jahr. Und je höher natürlich die Gebäudeanschaffungskosten sind, desto mehr kann man natürlich auch absetzen. Zu ganz Neubauten, zumindest wenn sie so eine QNG-Zertifizierung haben und ein KfW-40-Haus sind, da kann ich sogar 5% abschreiben, ja, plus nochmal die Sonderabschreibung. Also ich könnte da theoretisch im ersten Jahr sogar auf 10% Abschreibung kommen, zumindest bei Mietwohnungsneubau, wenn diverse Quadratmeterpreise eingehalten sind, die man eigentlich nicht einhalten kann, wenn man neu baut. Vielleicht in Sachsen-Anhalt noch, aber in Freiburg eben nicht. Ja,
ja, ich glaube, die Baukosten für das Gebäude sind jetzt regional, würde ich jetzt mal vermuten, gar nicht so stark unterschiedlich. Ich hätte jetzt gesagt, dass es auch so ein bisschen an den Auflagen liegt, die dann dieses Haus haben muss. Das macht es, glaube ich, herausfordernd, aber da sind wir beide, denke ich, auch nicht so die Bauexperten, um das beurteilen zu können. Das ist nur das, was ich da zwischen den Zeilen hier und da mal raushöre. Also es dürfen ja 5.200 € pro Quadratmeter maximal sein und bis zu 4.000 € pro Quadratmeter ist es förderfähig und das scheint herausfordernd zu sein, diese Grenzen auch einzuhalten.
Bei der Sonderabschreibung, bei der degressiven Abschreibung, da muss es eben ein Neubau sein, der seit dem 1.10.2023 begonnen wurde und eben noch vorm 30.09.2029 beginnt. Und dann kann ich eben diese degressive AFA von 5% plus die Sonder-AFA von 5% nutzen, zumindest bei der Sonder-AFA, wenn ich eben diese Baukostenobergrenze von 5.200 € dann halte. Und degressive AFA, die 5%, klar, die wird natürlich dann weniger, weil man immer vom Restwert dann die AFA berechnet. Es bleibt dann nicht konstant 5%, sondern immer vom Restwert. Plus die Sonder-AFA, zumindest im ersten Jahr bedeutet es dann 10%. Aber die meisten, sage ich mal, Immobilien, ja, wenn man jetzt irgendwie eine Wohnung kauft, 1990 oder so, Baujahr, dann habe ich eben eine Abschreibung von 2% auf die Anschaffungskosten des Gebäudes.
Ich hätte da ein Beispiel mal vorbereitet, an dem wir das vielleicht so ein bisschen klarer machen können, ja. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wo baust du diesen Neubau? Wenn du da, wie schon gesagt, beispielsweise in München Innenstadt, Freiburg Innenstadt, da zahlst du ja teilweise schon viele 100 € pro Quadratmeter allein für den Grund und Boden, ja. Wenn man das jetzt aber mal unberücksichtigt lässt und nur auf das Gebäude abstellt, ne? Gehe ich jetzt einfach mal ein Beispielfall, ich kaufe eine oder baue eine 100 Quadratmeter Wohnung. Dafür bezahle ich eben diese 4.000 € pro Quadratmeter. Das ist sicherlich schon sportlich, das zu schaffen. Ich weiß aber, dass das auch gelingen kann. So, und dann hätten wir also diese 100 Quadratmeter Wohnung für 400.000 € Gebäudepreis gekauft. Und jetzt sagen wir mal, ist jetzt nicht unbedingt A-Lage und deswegen können wir das Ganze, also ne, Fabian, du wirst sicher jetzt schmunzeln, können wir das beispielsweise für 13 € den Quadratmeter vermieten. Das ist in Freiburg wahrscheinlich nicht so einfach möglich, aber gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt der Mietpreis, dann hätten wir eine jährliche Mieteinnahme von 15.600 €, die man mit dieser Wohnung erzielen kann und eine Mietrendite von etwa 3,9%. Also das ist gut, Grund und Boden ist unberücksichtigt, der kommt eigentlich noch oben drauf. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Objekt, wenn man das mal so bewerten würde. Ja, du darfst aber gerne noch deine Meinung zu den 13 € pro Quadratmeter sagen. Ja.
Da wirst du in Freiburg zumindest Stadtnähe nichts bekommen. Ja.
Ja, gut. Also sagen wir irgendeine B- oder vielleicht B-Lage, vielleicht im Umraum von Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, Ostdeutschland würde man vielleicht so ein Objekt so rechnen. Und das Besondere ist natürlich jetzt, ja, wenn man dann die Steuererklärung machen würde, hättest du eben diese 15.600 € Mieteinnahme aus dem Objekt. So, und jetzt ist das zum Beispiel ein Neubau. Dann hättest du ja im ersten Jahr die degressive Abschreibung mit den 5% und die, wenn es diese Energiestandards erfüllt, auch noch die Sonderabschreibung mit weiteren 5%. Das heißt, im ersten Jahr der Vermietung hättest du jetzt 10% Abschreibung auf diesen Kaufpreis von 400.000 €. Das heißt, diesen 15.600 € Mieteinnahmen stehen alleine schon 40.000 € Abschreibung entgegen. Ja, das heißt, man macht hier auf dem Papier also schon im ersten Jahr einen ordentlichen Verlust. Dann kommen noch die Zinsen dazu. Wenn man die jetzt mal mit 100% Finanzierung und 4% annimmt, hätten wir noch 16.000 € Zinsen. Das heißt, in der privaten Steuererklärung hätte man jetzt aus dieser Vermietung im ersten Jahr einen Verlust von 40.000 €, 40.400 genau gesagt. Jetzt stell dir vor, du bist im Spitzensteuersatz, also 42% plus Soli, hättest du also knapp 45% Steuerersparnis. Das heißt, du kriegst 18.000 € Steuern zurück im ersten Jahr, wenn du diese Immobilie baust und vermietest. Und das ist natürlich schon verrückt, weil der Cashflow, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, du finanzierst das Ganze über 25 Jahre, wäre hier in Summe sogar leicht positiv, wenn man diese Steuererstattung mit einbezieht. Ja, das heißt, du schaffst Eigentum, baust Vermögen auf, tilgst das natürlich, indem du die Miete nimmst, um damit die Zinsen und die Tilgung zu bezahlen und du bekommst eben diese ordentliche Steuererstattung und hast dadurch, wenn man das alles in einen Topf wirft, sogar einen leichten Überschuss, wenn du dieses Objekt so kaufen würdest. Ich glaube, wie gesagt, die Zahlen sind ein bisschen optimistisch gerechnet. Wenn man jetzt so irgendwo auf irgendwelchen Portalen nach Neubauimmobilien sucht, wird man die wahrscheinlich weniger für 4.000 Euro pro Quadratmeter finden, wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber das zeigt schon, dass dieser Steuereffekt halt hier reinschlägt, zumindest im ersten Jahr. Und die degressive Abschreibung heißt ja jetzt hier bei dem Neubau, dass es jedes Jahr ein wenig weniger Abschreibung gibt letztendlich. Wenn man würde dann eben schauen, okay, die 5% Abschreibung sind weg, dann sind also im nächsten Jahr nur noch 95% übrig und dann setzt man wieder die 5% an, sodass dieser Abschreibungswert dann eben immer weiter sinkt. Und irgendwann würde man dann feststellen, okay, es wäre ja sogar besser, wenn ich das einfach linear abschreibe, also mit einem festen Satz. Und das ist in der Regel nach dem 15. Jahr gegeben, dass sich das lohnt, dann von der degressiven Abschreibung wegzuwechseln. Ja, das wäre halt der Neubau, ne? Und auf dem Papier sieht es super gut aus, aber in der Praxis, wir haben ja immer noch das Neubauproblem, gerade in den wichtigen Lagen, wo es eben so der Wohnraum, die Wohnraumknappheit besteht, glaube ich, reicht es noch nicht, um die Leute dazu zu motivieren, Wohnraum zu schaffen, ja. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man so hört, was in Berlin diskutiert wird mit Enteignungsfantasien und so, würde ich mich, glaube ich, auch stark davor hüten, auch wenn der Steuervorteil sogar noch ein bisschen höher wäre, da irgendeinen Neubau mit zu finanzieren. Also das käme mir nicht in den Sinn.
Was ganz interessant wäre, wenn man jetzt diese Neubau-AFA jetzt nicht deckeln würde. Also, dass du nicht sagen würdest, okay, du musst halt jetzt für den und den Betrag bauen, sondern könntest auch höher bauen. Und eventuell sogar, also das ist jetzt natürlich ein Gedankenspiel, aber die degressive AFA von 5% zu einer linearen AFA zu machen. Ja. Und dann eben plus Sonder-AFA und dann halt hättest du dann 10%, aber nicht nur im ersten Jahr, sondern eventuell 10% halt in den ersten 10 Jahren, ja, dann würde es natürlich ordentlich an Motivation bringen, da mal Neubauten hinzusetzen. Aber ich glaube, da ist der Finanzminister in seiner aktuellen Finanzlage nicht dazu bereit, ne?
Ja, sicher. Und ich glaube, die Diskussion, ich glaube, da gab es ja einen Gesetzesvorschlag von den Grünen. Ich meine, gut, aktuell ist ja klar, dass der sich nicht durchsetzt. Aber ich glaube, wenn Herr Klingbeil mit den Grünen regieren könnte, würde der auch die 10-Jahres-Grenze abschaffen. Weil das Ganze macht ja nur Sinn, ne? Also wenn du dann zum Beispiel die Immobilie 10, 11, 12, 13 Jahre gehalten hast, hast du ja durch diese ganzen hohen Abschreibungen, die du schon am Anfang geltend gemacht hast, hast du ja einen sehr geringen Restbuchwert von dieser Immobilie und jetzt wieder mal den Fall, 400.000 Euro gekauft, ne, dann schreibst du im ersten Jahr ja schon 10% ab, 40.000, dann ist im nächsten Jahr nur noch 360.000 Euro in den Büchern und immer so weiter, ne, und dann nach 10 Jahren, ich habe es jetzt hier nicht ausgerechnet, steht die vielleicht noch mit 100.000 in den Büchern und du kannst sie vielleicht in 10 Jahren für 500.000 weiterverkaufen, dann machst du ja hier einen Gewinn dann von 400.000 Euro und der ist eben aktuell steuerfrei. Und dass dieser Ausblick dann eben langfristig auch noch diesen Gewinn steuerfrei zu realisieren, ist natürlich in dieser ganzen Kalkulation auch ganz deutlich mitentscheidend. Ja, weil warum sollte ich sonst so ein Projekt spitz auf Knopf trotz der Steuervorteile eingehen, wenn ich weiß, langfristig muss ich den Steuervorteil wieder zurückzahlen, weil wenn ich das dann mal verkaufe und ich mache den Gewinn, muss ich das ja nachversteuern. Das wäre ja der Fall, wenn es diese 10 Jahre Frist für Immobilienverkäufe nicht gäbe. Nach 10 Jahren ist es ja steuerfrei möglich. Wenn es das nicht gäbe, würde ich ja ganz anders rechnen. Dann würde ich sagen, na gut, dann muss ich die Steuer, ist es nur eine Steuerstundung, ich kriege den Steuervorteil jetzt, muss ihn aber im 11., 12. Jahr dann zurückzahlen. Dann bewerte ich das Projekt natürlich ganz anders. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass diese 10-Jahres-Grenze bleibt, weil ansonsten diese Kalkulation sich natürlich nochmal ganz anders darstellt und man sich die Investoren natürlich 2-3 Mal überlegen würden, ob sie so ein Neubauprojekt überhaupt finanzieren wollen. Ja, bei gebrauchten Immobilien kann es auch ganz interessant sein. Da hast du ja gerade schon gesagt, Abschreibungen 2%, 2,5%, 3%. Und Scheiße. War ich gerade noch zu hören? Okay. Da hast du ja gerade schon gesagt, Abschreibungen 2,5%, 2%, 3%, je nachdem, wann das Gebäude fertiggestellt ist. Und das ist ja aber, also und vielleicht auch da nochmal, ich habe wieder mein Beispiel vorbereitet. gebrauchte Immobilie für 400.000 Euro. Die ist also schon sehr alt, vor 1924 ist es, glaube ich, errichtet. Und deswegen wird sie mit 2% abgeschrieben. Und wenn man das jetzt mal so durchrechnet, käme man durch die hohen Zinsen, die es ja aktuell gibt, von 4%, auch auf, Moment, hier habe ich es genau, käme man in der Steuererklärung auch auf einen Verlust von 8.000 Euro, weil man eben so viel Zinsen zahlen muss und die Abschreibung geltend machen kann. Und aus diesem Verlust von 8.400 Euro spart man dann 3.700 Euro Steuern. Nochmal zum Vergleich, bei einem Neubau hätte man 18.000 Euro gespart. Ja, also schon ein Riesenunterschied. Problem ist jetzt aber, in dieser ganzen Berechnung des, für die Steuererklärung ist ja die Tilgung an die Bank noch nicht berücksichtigt. Und wenn man die jetzt eben auch noch mit einbezieht, dass man ja der Bank auch das Geld zurückzahlen muss, wie gesagt, hier in meinem Fall über 25 Jahre, dann kommt man eben sehr schnell zu einem, dazu, dass das Projekt Cashflow negativ ist, ja, und die Differenz dann hier bei über 10.000 Euro liegt. Und das ist natürlich ein Punkt, weswegen die gebrauchten Immobilien steuerlich erstmal nicht so interessant sind, aber da gibt's ja noch die Restnutzungswertgutachten, Fabian, mit dem man das Ganze noch ein bisschen schöner gestalten kann.
Ja, habe ich tatsächlich für meine eigene Immobilie beziehungsweise für ein paar Wohnungen auch gemacht und sind tatsächlich auch durchgegangen mittlerweile. Ist immer so ein bisschen hin und her. Also die Rechtslage ist eigentlich klar. Also es gab ja mal ein verschärfendes BMF-Schreiben zu diesen Restnutzungsdauergutachten, was diese Restnutzungsdauergutachten eingeschränkt hatte. Das wurde dann wieder zurückgenommen, auch auf Basis der Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof, die eigentlich klar sagt, wenn es halt eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer hat, das Gebäude, dann kann ich diese tatsächlich kürzere Nutzungsdauer auch ansetzen und dann beispielsweise statt 2% 4%, wenn ich eben ein geeignetes Gutachten habe, dann als Abschreibung ansetzen und die Finanzämter müssen das auch anerkennen. Es ist sehr lokal unterschiedlich, ja. Wenn du jetzt in München beispielsweise bist, dann wirst du Schwierigkeiten haben, so ein Restnutzungsdauergutachten durchzubekommen. In anderen Städten geht schon eher. Aber die Rechtslage, vor allem nachdem irgendwie das Bundesfinanzministerium ihr eigenes BMF-Schreiben wieder zurückgenommen hat, ist es eigentlich relativ klar. Und dann kannst du eben, wenn du ein geeignetes Gutachten hast, dann die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer ansetzen. Und wenn die halt statt bei 50 Jahre bei 25 beispielsweise ist, dann hast du halt statt 2% AFA dann 4% AFA. Und das ist natürlich schon ganz interessant, vor allem, wir haben ja vorhin gehabt, nach 10 Jahren kann man die vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen. Und dann ist natürlich schon interessant, wenn ich die ersten 10 Jahre irgendwie doppelte AFA habe, größere Verluste habe und kann dann trotzdem nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen.
Mhm. Ich habe das hier natürlich auch mal ausgerechnet. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das Restnutzungswertgutachten auf eine Restnutzungszeit von 20 Jahren kommt. Ist nach meiner Erfahrung bei den Fällen, die ich so gesehen habe, schon realistisch bei Gebäuden, die etwas älter sind, beispielsweise älter als die 90er Jahre. Ich glaube, das kann man so als Faustformel sich merken, wenn das eben älter, das Baujahr früher als 1990 oder so ist, dass man dann schon gute Argumente findet, dass das Gebäude eben früher verbraucht ist als das, was gesetzlich vorgesehen ist. Wenn man das jetzt hier mal durchkalkuliert, wiederum selber Fall, 100 Quadratmeter für 4.000 Euro, den Quadratmeter kostet also 400.000 Euro. Und du kannst es eben mit 5% pro Jahr abschreiben, statt mit 2. Dann hätte man eben plötzlich eine Abschreibung von 20.000 Euro pro Jahr statt 8.000. Würde bedeuten, man hätte in der Steuererklärung einen Verlust von 20.000 Euro statt 8.000 Euro. Würde dann knapp 10.000 Euro Steuern sparen pro Jahr, statt eben nur 3.000. Und das Ganze wäre dann mit Tilgung, die man ja auch noch zu leisten hat, jetzt in diesem Beispielsfall immer noch knapp Cashflow negativ. Ja, also man müsste sogar monatlich ein bisschen mehr an die Bank zahlen, als das, was man an Miete bekommt, wenn man jetzt hier mit den 13 Euro Miete kalkuliert. Aber das ist dann schon so in die Richtung, wo man sagen kann, ich muss eben statt über 10.000 Euro jährlich da dazu schießen, sind es eben nur etwas mehr als 6.000 oder 7.000. Und das macht es natürlich in der Kalkulation ganz anders, wenn man durch dieses Restnutzungswertgutachten hier den Steuervorteil nochmal erhöhen kann. Deswegen gebrauchte Immobilien auch gar nicht so uninteressant. Ich meine, wir sind jetzt da nicht so die Experten, aber die Frage ist natürlich dann immer, was ist denn, wenn du jetzt so eine Gasheizung hast und der CO2-Preis steigt weiter? Wie sieht es dann eigentlich aus mit der Energieklasse und so? Diese Fragen schließen sich dann natürlich an, die man auch noch mit berücksichtigen sollte, neben dem Steuervorteil natürlich. Ich will noch kurz was zu dem Gutachter sagen. Ja, das ist ja auch so eine häufige Frage. Was muss es eigentlich für ein Gutachter sein, der das Restnutzungswertgutachten erstellt? Kann das so ein Online-Gutachten gegebenenfalls sogar sein? Gibt es ja so ein paar Anbieter. Oder muss ich jemanden, also einen Gutachter vor Ort nehmen, der vielleicht auch vom Gutachterausschuss bestellt ist? Und da kann man ganz klar sagen, so wie das momentan ist, die Rechtslage, es reicht eigentlich ein von der IHK geprüfter und zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung. Also das muss jetzt hier kein öffentlich bestellter Gutachter vom Gutachterausschuss sein. Und eine Vor-Ort-Besichtigung des Gebäudes ist nicht zwingend vorgeschrieben. Also das Gutachten muss natürlich in sich schlüssig sein und kann dann auch gerichtlich überprüft werden. Es gibt auch hier und da Urteile, wo das dann der Fall ist und das verworfen wird. Aber im Großen und Ganzen kann man mit so einem Gutachten dann auch ins Ziel kommen, ja.
Ja, also wer einen Link, einen Rabattlink sucht für Gutachten, sollte mal auf Instagram und mal in Linktree gehen. Werbung Ende an der Stelle. Mit den Jungs habe ich es nämlich auch gemacht und habe das hier sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Und die haben auch sogar eine Geld-Zurück-Garantie, falls es nicht beim Finanzamt durchgeht. Das ist ganz angenehm, genau.
Ich würde vielleicht gerne noch was sagen, Fabian, zur Kaufpreisaufteilung im Vertrag. Das hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Hattest du gesagt, dass es natürlich sehr viel Sinn ergibt, das mit dem zwischen Käufer und Verkäufer schon zu regeln, ja, also dass man sich gar nicht auf diese Arbeitshilfe, also ne, wenn man einfach nur in den Kaufvertrag schreibt, ich verkaufe dir das Grundstück und das darauf stehende Gebäude für 1 Million Euro, Punkt, kann man machen. Problem ist, dass man dann im Nachhinein sich überlegen muss, ja gut, von den 1 Million Euro, wie viel entfallen da jetzt eigentlich auf das Gebäude und wie viel auf den Grund und Boden. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, mit dem Verkäufer schon einen Deal zu finden und zu sagen, Mensch, lass uns doch im Kaufvertrag schreiben, von den 1 Million Euro entfallen vielleicht 800.000 auf das Gebäude und 200.000 auf den Grund und Boden. Ja, dann habe ich als Käufer gleich eine Möglichkeit, mich daran zu orientieren. Und da gibt es ja jetzt dann auch, wenn man das übertreibt, ne, gibt es so einen Korridor von 10-20% Abweichung, den die Gerichte so akzeptieren. Also man muss schon auch schauen, dass man es nicht übertreibt, aber das sollte man wissen, dass es diesen Korridor gibt. Also man darf das natürlich schon auch in seinem Sinne dann nutzen und die Aufteilung möglichst hoch Richtung Gebäude zu bringen. Das akzeptieren die Gerichte auch, solange es nicht völlig abwegig ist. Und ich habe hier noch schon in so einem lustigen Fall gesehen, dass wie das dann auch nach hinten losgehen kann, ja. Es ist also ein zivilrechtlicher Fall, der wurde vom Oberlandesgericht in Brandenburg verhandelt. Da hat das also jemand offensichtlich übertrieben. Und zwar wurde da ein Herrenhaus gekauft für 1,95 Millionen Euro. Und der Käufer hat gesagt, Mensch, die Grunderwerbsteuer in Brandenburg ist so hoch. Ich glaube, die ist sogar bei 6,5%, also sehr hoch. Und das wäre doof, wenn ich darauf die Grunderwerbsteuer zahlen muss. Lass es uns doch wie folgt machen. Wir schreiben den Vertrag rein, ich zahle dir 1,05 Millionen Euro für das Grundstück und das Gebäude. Und das ist ja hier so ein Herrenhaus, so eine schöne Villa, da ist ja so Kunst, könnte doch da drin stehen, ne? Zahle ich dir nochmal 900.000 Euro für Kunstgegenstände, die sich in der Villa befinden, Klammer auf, könnten, Klammer zu. Und hat man dann so gemacht, ne? Und dann gab es aber später Streitigkeiten, irgendwie gab es da Baumängel oder so. Also jedenfalls hat man sich darüber gestritten, ob das denn so rechtens war, und hat der Verkäufer gesagt, ja, weißt du was, wenn du mich jetzt hier nicht bezahlst, weil du der Meinung bist, hier stimmt irgendwas mit dem Gebäude nicht, dann fechte ich den ganzen Vertrag an, und ist damit auch durchgekommen. Das Gericht hat eben gesagt, wenn ihr hier so ein verrücktes Scheingeschäft macht, ne, nur um Steuern zu sparen, ist halt der ganze Kaufvertrag unwirksam, und der Käufer, der hier eigentlich Steuern sparen wollte, stand jetzt insofern doof da, weil er musste den Anspruch auf also, dass es sein Grundstück ist, weil es den Kaufvertrag gab, den muss er jetzt eben zurückgeben, weil dieser Kaufvertrag für unwirksam erklärt wurde. Also völlig, völlig verrückt, wie das dann eben auch zivilrechtlich nach hinten losgehen kann, wenn man das hier übertreibt. Fand ich zumindest sehr spannend. Ja, Denkmalschutz ist natürlich auch noch so ein Thema. Ich werde manchmal gefragt von Mandanten, die so denkmalgeschützte Wohnungen kaufen oder Immobilien kaufen. Er ist ja denkmalgeschützt, da habe ich jetzt ja hier einen Haufen Auflagen von den Denkmalschutzbehörden. Wie viel Steuern spare ich denn jetzt dadurch, dass es ein denkmalgeschütztes Haus ist? Und die Antwort lautet leider erstmal vom Prinzip gar nicht mehr Steuern als eigentlich gedacht, weil man muss natürlich diese denkmalgeschützte Sanierung, die muss man selbst vornehmen. Also man kann nicht einfach sagen, ja, vor 10 Jahren hat das mal einer denkmalgeschützt saniert, jetzt kaufe ich das Ding und deswegen habe ich auch steuerliche Vorteile. So ist es eben nicht, sondern man muss selbst die Immobilie denkmalgerecht sanieren und das mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen und dann kann man eben auch in den Genuss dieser Steuervorteile kommen. Aber die wiederum, die sind natürlich schon ganz großzügig. Ja, also das sind ja 9% Abschreibung in den ersten 8 Jahren und dann nochmal 7% Abschreibung in den darauf folgenden 4 Jahren. Also kann man einen großen Teil des Gebäudes in den ersten 12 Jahren wirklich abschreiben. Und man muss eben schauen, nur die Baumaßnahmen sind begünstigt, die eben vorher mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt sind. Aber, also das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Kaufst du ein Gebäude, was eigentlich so ganz gut in Schuss ist und du machst mal nur die Fassade neu für 50.000 Euro, dann hast du eben nur diese besondere Abschreibung auf die 50.000 Euro. Aber wenn jetzt wirklich sowas richtig runtergekommenes da vorhanden ist und du machst da eine richtige Kernsanierung, das ist ja dann teilweise genauso teuer wie ein Neubau fast, ja, oder sogar eben genauso teuer, dann kannst du natürlich auch in den Genuss kommen, dass hier vielleicht 80-90% von dem, was du da ausgibst, dann dieser Denkmalschutzabschreibung unterliegt. Und das rechnet sich eben auch besonders gut. Ich habe hier wieder mal unseren Fall mitgebracht, ja, mit unserer 100 Quadratmeter denkmalgeschützten Wohnung, die in einem völlig runtergekommenen Gebäude sich befindet, was eben von Grund auf neu saniert werden muss. Das gelingt dann für 4.000 Euro den Quadratmeter. Und dann könnte man vielleicht sagen, 80% von dem, was man bezahlt, wird von der Denkmalschutzbehörde als wichtige Maßnahmen zum Erhalt des Denkmalschutzes genehmigt. Und dann wäre es eben so, dass man für 80% eben diese hohe Abschreibung von 9% ansetzen kann. Und für die verbleibenden 20% kann man die ganz normale Abschreibung von beispielsweise dann, ich habe es jetzt hier mal mit 3% gerechnet, 3% nehmen kann. Und dann wäre man eben hier auch letztendlich plus minus Cashflow positiv, trotz Tilgung, weil es eben so einen großen Steuervorteil gibt. Ja, dann würde man hier also bei dieser Immobilie 30.000 Euro Verlust machen und hätte dadurch eben einen entsprechenden hohen Steuervorteil bei einem hohen Steuersatz von knapp 15.000 Euro. Das ist natürlich äußerst interessant, ja. Mit der Denkmalschutzabschreibung muss man natürlich aber auch ein passendes Objekt finden und ich denke, einen guten Partner, der so auch erfahren ist, um wirklich abschätzen zu können, dass das, was man da verspricht im Prospekt, auch mit der Denkmalschutzbehörde tatsächlich gut abgestimmt ist, weil gibt es natürlich auch solche Fälle, dass man versprochen bekommt, hier gibt es eine Sanierung, die machen wir und wir machen die für dich und du kaufst das Objekt und dafür kriegst du 60% Denkmalschutzabschreibung und am Ende genehmigt die Behörde nur 30%. Das ist natürlich dann fatal, ja, weil die ganze Rechnung dann in sich zusammenkippt, aber kann natürlich auch äußerst interessant sein, finde ich. Dann gibt es noch die Sanierungsgebiete. Ich glaube, das hatte früher eine größere Rolle, dass so Städte so besondere Sanierungsgebiete ausgerufen haben und da gibt es eben auch einen Steuervorteil, der genauso ist wie bei der Denkmalschutzabschreibung, also auch sehr hoch. Möglicherweise muss man dann später Ausgleichszahlungen an die Gemeinde richten. Ich glaube, das war früher mal so nach der Wende auch oft in Ostdeutschland so ein Thema. Jetzt ist das, glaube ich, selten zu finden. Ja, aber gibt es rein theoretisch immer noch diesen Steuervorteil.
Apropos Sanierung, lass uns doch mal auf die Sanierung und auch Renovierung kommen. Man könnte ja jetzt denken, okay, wenn ich jetzt mir eine Immobilie kaufe, dann kaufe ich die einfach in so einem baufälligen Zustand, weil ich will ja nicht jetzt irgendwie über 50 Jahre mein Gebäude abschreiben. Dann könnte ich auf die Idee kommen, ich kaufe es einmal ein bisschen baufällig und dann schiebe ich mal ordentlich Geld rein. Dann sind es komplett Aufwendungen, die ich im aktuellen Jahr schon absetzen kann. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja, ich glaube, viele haben schon mal von dieser 15%-Grenze in den ersten 3 Jahren gehört. Wenn ich halt innerhalb der ersten 3 Jahre 15% der Gebäudeanschaffungskosten nochmal reinstecke, ja, dann kann ich das nicht sofort von der Steuer absetzen, sondern muss es eben dann aktivieren und muss es dann über die Restnutzungsdauer beispielsweise eben dann 50 Jahre abschreiben. Also das geht nicht, das wird man im Blick behalten. Genauso, wenn man jetzt groß saniert und da gibt es die sogenannte 3-von-4-Regel. Also wenn ich jetzt insbesondere dann Heizungsinstallation mache, Sanitärinstallation, Elektroinstallation oder und Fenster, wenn ich in 3 der 4 Bereiche eine deutliche Standarderhöhung habe, dann liegen auch nachträgliche Anschaffungskosten vor. Was ich mir eine neue Heizung reinbaue, noch ein neues WC, dann die Leitung, Steckdosen neu mache und dann, keine Ahnung, ist es schon geschehen. Ja, und wenn ich natürlich alle 4 Bereiche mache, was ich eine neue Fenster reinklatsche, dann bin ich sowieso mehr als drin. Und kann das dann auch nicht mehr sofort die Kosten von der Steuer absetzen. Die 2 Sachen sollte ich auch im Blick behalten.
Und wenn man neuen Wohnraum schafft, ja, also zum Beispiel das Dachgeschoss ausbaut, wäre das natürlich auch so etwas, was eben nicht erhaltend ist, sondern etwas Neues wird geschafft, was es bisher noch nicht gab. Und dann käme man auch nicht in den Genuss, diese Kosten sofort steuerlich anzusetzen, sondern müsste das eben verteilen. Mit dieser 3-Jahres-Grenze, ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist, eigentlich ist es ja ein bisschen absurd, ne? Für die Steuer ist es natürlich eine gute Vereinfachung, aber am Ende führt es ja auch dazu, dass vielleicht Investoren oder Immobilieneigentümer dann halt bis zum 4. Jahr warten und dann erst die Sanierung vornehmen. Ist ja eigentlich auch ein bisschen bescheuert von der Lenkungswirkung, dass man da den Anreiz so nach hinten schiebt. Aber okay. Und es gibt ja auch noch diese Gestaltung. Ich weiß, dass das einige machen. Ich habe es also auch schon oft empfohlen, dass man zum Beispiel sagt, man macht die Sanierung, bevor man Eigentümer des Grundstücks geworden ist. Da gibt es auch ein BFH-Urteil, was dieses Vorgehen bestätigt, weil diese 3-Jahres-Grenze und diese 15%-Grenze eben nur dann gilt, wenn man schon Grundstückseigentümer geworden ist. Wenn man jetzt aber beispielsweise das Ganze anbahnt und bevor man dann das Eigentum überschrieben bekommt, die Sanierungen macht und dann diese Kosten hat, dann zählen die eben nicht in die 15%-Grenze mit rein. Also die Empfehlung könnte lauten, triff mit dem Verkäufer eine Einigung, dass du schon sanieren darfst, bevor das Eigentum auf dich umgeschrieben wird. Birgt natürlich viele rechtliche Herausforderungen, weil was ist, wenn die Abwicklung dann scheitert, dann hast du das Gebäude ja schon aufgewertet, obwohl es dir noch gar nicht gehört. Dann ist wieder die Frage, wie ist das mit dem Regress oder den zivilrechtlichen Auseinandersetzungen. Das heißt, sollte man da natürlich nur machen, vielleicht mit Verkäufern, mit denen man schon öfters zusammengearbeitet hat oder eine gewisse Verlässlichkeit da ist. Also, aber wenn man das natürlich umsetzen kann, hat man erhebliche Steuervorteile, weil dann diese ganzen Berechnungen, die ich vorhin vorgestellt habe, stell dir mal vor, du kannst dann eben noch sagen, ich mache hier noch eine Sanierung für 100.000 Euro und habe dann in diesem Jahr 100.000 Euro zusätzliche Werbungskosten als Erhaltungsaufwendung. Das ist natürlich ein äußerst interessanter Steuervorteil, weil diese Erhaltung führt ja in der Regel dann doch irgendwo auch zu einer Wertsteigerung des Objekts oder möglichen Mietsteigerungen, die ja dann am Ende sich auf den zukünftigen Kaufpreis auch auswirkt. Also das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, wie interessant das Ganze ist.
Ja, absolut.
Ich finde noch spannend, vielleicht jetzt hier für die Steuernerds, von denen uns ja auch einige zuhören. Es gibt ja das Institut der Wirtschaftsprüfer, ja, da sind wir im Steuerbereich natürlich auch immer ganz interessiert, was die so sagen. Und die haben also eine Stellungnahme zur Rechnungslegung herausgegeben, schon eine Weile her, aus 24 stammt die, aber die gilt eben das erste Mal jetzt für Geschäftsjahre ab 2026, also die gilt jetzt. Und da wird eben auch darüber gesprochen, wie man das unterscheidet. Also wann ist eine Maßnahme an einer Immobilie eine Erhaltung, sodass ich das die Kosten sofort berücksichtigen kann beim Gewinn? Und wann ist es eine Herstellung, die dazu führt, dass ich diese Kosten auf den Gebäudewert aufschlagen muss, aktivieren muss? Und die sagen eben zum Beispiel, na gut, was da steuerrechtlich gilt, interessiert mich nicht. Wir schauen uns auch an, ob diese Maßnahme zu einer energetischen Erhöhung also energetischen Verbesserung des Gebäudes beiträgt. Und das ist ja dann doch oft der Fall. Und sobald da eben das Ganze auch positiv auf die Energiebilanz sich auswirkt, ich meine, da wird von 30% Verbesserung gesprochen, die man ja bei alten Grundstücken auch schnell erreicht, sagen die schon, die ganze Maßnahme ist dann zu aktivieren. Das heißt, da wird also jetzt ein neues Kriterium eingeführt, was man im Steuerrecht so noch nicht kennt, was eigentlich natürlich für das Bilanzbild positiv ist. Man hat mehr Vermögen und nicht sofort Verlust, aber für die steuerrechtlichen Betrachtungen natürlich negativ. Das Gute ist jetzt, das Ganze gilt natürlich nur für Unternehmen, die eine Bilanz erstellen müssen, also für eine bilanzierende GmbH wäre das so ein Thema. Aber für den klassischen Privatinvestor hat das hier noch keine Bedeutung. Aber viele haben natürlich Angst, dass das irgendwann auch vom BMF, also von dem Finanzamt, mal aufgegriffen wird und gesagt wird, Mensch, gar nicht so schlecht, diese Regelung, kommt uns ja auch entgegen, können wir ein bisschen steuern, die wir sonst jetzt den Steuerpflichtigen schon auszahlen müssten, können wir dann halt erst in 10 Jahren über die Abschreibung auszahlen. Das passt uns in die Haushaltslage, nehmen wir auch mal mit auf. Da haben, glaube ich, viele ein bisschen Angst vor. Und noch ist es nicht der Fall. Ja, noch, es gab auch eine Aktualisierung von dem entsprechenden BMF-Schreiben. Da wurde davon nichts gesprochen. Also noch können wir da entspannt sein. Aber mal schauen, ob das noch sich verschlechtert. Ja. Okay, ja, wollen wir nochmal, jetzt waren wir voll bei den Abschreibungen, aber das ist natürlich auch wichtig, weil das der größte Posten ist.
Zinsen ja. haben wir auch schon gesprochen. Vielleicht sollte man noch über die weiteren Werbungsposten sprechen, wenn man zur Immobilie fährt beispielsweise, um sich das anzuschauen, ja, oder zu der Eigentümerversammlung.
Also ich weiß nicht, hier gibt es ja bestimmt einige Immobilieneigentümer, die zuhören, aber so eine Teilnahme an so einer Eigentümerversammlung von so einem Mehrfamilienhaus ist ja nicht unbedingt spaßig, oder? Also ich finde, wenn man auch so die Frage stellt, in was investiert man eigentlich, in Immobilien oder in Aktien, ja, dann kommt natürlich die Antwort schnell, dann ist man schnell dabei, dass man sagt, lass uns doch in Immobilien investieren. Das ist eigentlich besser, weil dann haben wir den Leverage-Effekt. Ich kann Fremdkapital einsetzen, vielleicht kriege ich ja sogar eine 90 oder 100% Finanzierung auf die Immobilie und die Bank bezahlt mir die Immobilie eigentlich ab. Auf meinen Eigenkapitaleinsatz habe ich eigentlich eine super hohe Rendite. Das ergibt total viel Sinn, aber was man natürlich auch berücksichtigen muss, dass man das Ganze ja verwalten muss und da eben zum Beispiel bei so einer Eigentümerversammlung seine Positionen versuchen durchzusetzen oder zu schauen, dass man da nicht irgendwelche Kosten auferlegt bekommt, die man gar nicht will. Und das ist schon mühselig, oder? Also das kann schon richtig nerven.
Ja, also auch bei den Mietern. Ich meine, viele Mieter sind echt okay. Einer, da war mal bei mir in der Wohnung, die Duschwanne kaputt. Dann hat man ihm eine Ersatzdusche hingestellt und hat dann trotzdem gedacht, es ist schöner, in der kaputten Dusche trotzdem noch zu duschen. Und dann ist das Wasser nach unten gesickert, also da fällt einem nichts mehr ein. Ja, also Eigentümerversammlung auch zäh, muss man sagen. Also ich bin mittlerweile eher der Meinung, vielleicht doch eher Richtung Neubau, auch mit der Sonder-AFA, degressive AFA und dann auch in der Nähe, wo man jetzt nicht irgendwie 2 Stunden hinfahren muss, weil es einerseits ist natürlich, die Fahrtkosten, die kann man ja sogar zur Immobilienbesichtigung schon absetzen. Ja, aber klar, es ist natürlich damit nicht getan. Da kann ich das zwar von der Steuer absetzen, die 300 Kilometer, die man da hinfährt, aber ich muss halt dann hinfahren, auch wenn eine Eigentümerversammlung ist beispielsweise. Also da gilt auch wieder der gute Satz, nicht nur über Steuern. Aber klar, wir sind ja hier ein Steuerpodcast, das heißt Fahrtkosten sind absetzbar, Steuerberatungskosten sind absetzbar. Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Immobilie dann vermiete, ja, und einen Mieter suche, was weiß ich, über ImmoWelt oder ImmoScout oder was es da alles gibt, dann sind die Kosten für die Abos absetzbar. Also im Prinzip kann ich sagen, das, was zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung führt, ja, das ist dann auch absetzbar als Werbungskosten. Dann gibt es ja noch nicht sofort abziehbare Werbungskosten, ja, beispielsweise Anschaffungsnebenkosten. Die Grunderwerbsteuer hier in Baden-Württemberg 5%, die ist leider nicht sofort abziehbar. Die muss man dann auf den Kaufpreis oben drauf hauen und dann wird sie eben beispielsweise über 50 Jahre abgeschrieben, das ist nicht so gut. Dann gibt es wieder andere Kosten, die dann sofort abziehbar sind, beispielsweise die Kosten für die Grundbuchbelastung durch die Bank. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, ja, die nicht sofort als Werbungskosten absetzbar sind.
Vielleicht, wenn du jetzt sagst, du willst was in der Nähe, lass uns nochmal über, also das macht ja Sinn wegen der Verwaltung, ja. Ich glaube, das ist ja mittlerweile auch eine Herausforderung, einen guten Verwalter zu finden, das mal so am Rande. Aber wie wäre es denn, ich will doch nochmal einen Vorschlag machen, Fabian, wie wäre es denn mit einer Immobilie, die weiter weg ist, ja, aber an einem sehr schönen Ort, eine Ferienimmobilie, ja. Das kann natürlich auch sehr interessant sein, weil natürlich hier dasselbe im Prinzip gilt, wenn man mit dieser Immobilie Verluste macht, kann man dadurch Steuern sparen. Voraussetzung ist natürlich, dass man diese Ferienimmobilien auch an Feriengäste vermietet. Und man könnte die ja auch selbst nutzen. Ja, das kann ja auch ganz interessant sein. Aber dann muss man eben berücksichtigen, für die anteilige Selbstnutzung kann man dann eben keine Werbungskosten geltend machen. Und die Frage ist halt immer, bei der Ferienimmobilie unterstellt man eben doch, also oder geht das, ist das Finanzamt strenger, ne? Da sagen die schon, hey, ich will wissen, ob du wirklich langfristig mit dieser Ferienimmobilie einen Gewinn erzielen wirst. Aber es gibt eine Ausnahme, wenn man eben beispielsweise diese Ferienimmobilienverwaltung über einen professionellen Verwalter macht. Das heißt, man macht das nicht selbst, sondern es gibt einen Anbieter vor Ort, der den Schlüssel halt an Feriengäste rausgibt. Und wenn die Auslastung, die man mit seiner Ferienimmobilie erreicht, mindestens 75% der ortsüblichen Auslastung erreicht, dann geht man eben davon aus, dass man, auch wenn man mit der Vermietung jährlich einen Verlust erzielt, dass das langfristig irgendwann ein Gewinn sein wird, ne? Weil eben das bei einer Vermietung pauschal dann unterstellt wird, wenn diese Kriterien bei einer Ferienimmobilie vorliegen. Und da gab es auch kürzlich nochmal ein BFH-Urteil aus 25. Wir schreiben es in die Shownotes, da haben die eben auch nochmal gesagt, okay, das kommt jetzt nicht nur auf ein Jahr an, sondern wir müssen da auch so einen Durchschnittszeitraum betrachten, hatten ja viele Ferienimmobilien jetzt auch mit Corona zum Beispiel viele Leerstände und da kann man jetzt nicht sagen, weil ich mal in einem Jahr viel Leerstand habe und deswegen natürlich einen hohen Verlust erziele, kannst du mir nicht einfach aberkennen, Finanzamt, du musst dir dann schon einen ausreichend langen Zeitraum angucken und sehen, dass ich eben Maßnahmen mache, dass ich das Ding vermietet kriege und mich bemühe und einen Verwalter einschalte und so weiter. Also auch das kann interessant sein, wenn man eben auch noch sagen will, ich will da persönlich vielleicht hin und wieder auch mal Urlaub machen.
Und dann kommt es drauf an, wo die Immobilie liegt, weil es kommt dann, also klar, da gibt es das Belegenheitsprinzip, das heißt, man muss da die Steuern zahlen, wo auch die Immobilie dann liegt, beispielsweise auf Kreta, Griechenland oder in Izmir in der Türkei. Und da ist es so, man muss da zwar keine Steuern in Deutschland zahlen, aber es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das heißt, es erhöht den Steuersatz auf die anderen Einkünfte, allerdings nur, wenn es eben keine EU-Staaten sind. Gibt es ein paar Ausnahmen, ja, Spanien beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn ich in Griechenland bin, ja, dann erhöht es nicht meinen Steuersatz auf meine deutschen Einkünfte über den Progressionsvorbehalt. Wenn ich allerdings jetzt in was weiß ich, in der Türkei Dubai. Bin Beispiel, ja, so das Dubai, ja, dann erhöht es meinen Steuersatz auf die deutschen Einkünfte. Also ganz steuerbefreit ist es dann nicht und dann kann es eben dann tatsächlich zu einer Art Doppelbesteuerung kommen, ne?
Mhm. Das Fiese ist ja zum Beispiel jetzt auch mit Dubai, da, also ich habe da mal irgendwann ein Video zu gemacht, da habe ich viel Kritik bekommen, weil ich gesagt habe, wie ist das eigentlich, wenn die Immobilienpreise in Dubai jetzt fallen, weil da eben jetzt die eine oder andere Rakete drüber fliegt und die Leute vielleicht nicht mehr so ein großes Interesse haben, da eine Immobilie zu halten. Da haben viele geschrieben, das stimmt nicht, die Immobilienpreise sind immer noch hoch, keine Ahnung, ich habe es nicht geprüft, wie der Immobilienmarkt sich in Dubai entwickelt hat, aber ich vermute mal, dass da vielleicht die eine oder andere Immobilie jetzt auch leer steht und wie du schon gesagt hast, wenn man Gewinne macht, müsste man die eben im Zweifel dann auch versteuern. Und wenn man Verluste macht, dann gibt es ja diesen Paragraphen 2a im Einkommensteuergesetz, der eben sagt, diese Verluste kannst du nicht ausgleichen, wo du die Gewinne halt versteuern musst. Und das muss man auch sich im Hinterkopf behalten, wenn man da im Ausland vielleicht in Immobilien investiert, ja.
Absolut. Dann vielleicht selber einziehen und nicht vermieten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Dubai ziehen würde.
Ja, da haben wir andere Probleme. Wegzugsteuer haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das heißt, Podcast abonnieren, weiterleiten, dass man nichts mehr verpasst. Heute, Christian, glaube ich, haben wir einen guten Überblick über die Vermietung von Immobilien als Steuersparmodell gemacht, was man so alles absetzen kann. Und dann hört man sich nächste Woche wieder mit einem weiteren Thema hier in alter Frische.
Ja, und einem spannenden Gast. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber ich hoffe, dein Mercedes ist repariert. So viel sage ich noch. Das muss ich Ihnen ansprechen. Mal darauf, sei gespannt und abonniert, damit ihr das nicht verpasst. Wird, glaube ich, ganz gut.
So, machen wir's. Christian, gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.